Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Margarete Wohlan und diesem Lied, das bei den Demonstrationen in Belarus zur Protesthymne gegen den Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko geworden ist. Das Besondere an diesem Lied, es gab den Menschen in Spanien schon vor Jahrzehnten Kraft, um gegen die Franco-Diktatur anzukämpfen. Und dann in Polen. In den 80er Jahren war es dort die Hymne des antikommunistischen Untergrunds und klang damals so.
Reißt den Mauern die Zähne raus, zerstört die Ketten, zerbrecht die Peitschen. Und die Mauern fallen, fallen. Fallen und begraben die alte Welt.
In Polen klappte es. Das Regime wurde abgewählt, die Demokratie hielt Einzug. Wird das auch in Belarus so werden? Am 9. August, also am kommenden Sonntag, wird hier der neue Präsident gewählt. Und die Proteste gegen den amtierenden Präsidenten Lukaschenko sind so laut wie noch nie. Unser Korrespondent in Moskau, Tilko Gries, über die Chancen der drei Frauen, die die Proteste anführen. Und es beginnt natürlich mit dem besagten Lied.
Am Ende des Abends wird es dunkel in der Stadt Gomel in Belarus. Tausende Menschen halten die Taschenlampen ihrer Handys in die Höhe. Es wird später Luftbilder geben, die so aussehen, als sei der Sternenhimmel auf den Erdboden herabgesunken und als bewege er sich immer im Takt von rechts nach links. Das Lied Muri, gesungen in belarussischer Sprache, erzählt von der Zerstörung eines Gefängnisses, in dem die Menschen leben müssen. Wenn du Freiheit willst, nimm sie dir, die Mauer wird bald fallen. Muri wurde in Belarus auch schon im Jahr 2010 gesungen. Damals, nach einer Präsidentschaftswahl, die Alexander Lukaschenko nur durch massive Wahlfälschung gewann, knüppelten Spezialkräfte die Demonstranten auseinander. Nun also wird wieder von fallenden Mauern gesungen. In Gomel kamen 10.000 Menschen, um auf der kleinen Bühne ein Frauentrio zu sehen und zu hören, das die langjährige politische Stille durchbricht. Hauptfigur ist Svetlana Tichanowskaja. Sie ist die einzige wirkliche Oppositionskandidatin. Bis vor kurzem war sie Übersetzerin, Mutter, Hausfrau. Politisiert wurde sie durch die Arbeit ihres Mannes Sergei. Der stammt von hier aus Gomel, das im südöstlichen Zipfel von Belarus liegt. Sergei Tichanowski produzierte über das oft arme und stagnierende Leben in belarussischen Regionen einen populären Videoblog. Er dichtete auch einen Teil des Liedtextes von Muri neu und sitzt nun in Untersuchungshaft. Als Svetlana Tichanowskaja in Gomel ihre Rede hielt, waren ihre beiden Kinder gerade in ein Land der Europäischen Union ausgereist, um dem Zugriff des Sicherheitsapparates zu entgehen.
Ich war gezwungen, nach diesen Bedrohungen meine Kinder wegbringen zu lassen, weil ich weiß, dass die Staatsmacht vor nichts Halt macht. Wissen Sie, ich habe meinem Sohn, der ist der Ältere, die Tochter ist noch klein, ich habe ihm nichts erzählt. Nur Papa ist auf Dienstreise, wir malen Bilder und schicken sie ihm und Briefe. Papa kommt bald wieder. Aber jetzt hat mein Sohn alles verstanden und hat mir gestern eine Nachricht geschickt, die meine Welt noch einmal auf den Kopf gestellt hat und mich davon überzeugt hat, dass wir bis zum Sieg weitermachen müssen. Ich lese sie Ihnen vor. Mama, ist alles in Ordnung bei dir? Du tust mir leid und ich habe Angst um dich. Kindermund tut Wahrheit kund. Unsere Kinder haben Angst.
Tichanowskaja wirbt mit zwei weiteren Frauen für den Wandel in Belarus. Veronika Tsepkala ist Ehefrau eines anderen Oppositionellen, der zur Wahl nicht zugelassen wurde. Und Maria Kalesnikava wollte den Wahlkampf von Viktor Babariko managen. Diesem früheren Banker wird Geldwäsche vorgeworfen. Auch er sitzt in Untersuchungshaft. Alle drei geben an, ihren Wahlkampf nun vorrangig aus Spenden zu bestreiten. Das Auftreten dieser drei Frauen ist etwas Neues in Belarus. Ihre Sprache, ihr Gestus. Die eine zeigt immer ein Victory-Zeichen, die zweite reckt die linke Faust, die dritte formt ihre Hände zu einem Herzen. Tichanowskaja gibt nur ein Wahlversprechen, wie hier in einer Fernsehansprache, die ihr als registrierter Kandidatin im staatlichen Kanal gestattet wurde.
Mein wichtigstes Ziel, ehrliche Wahlen zu organisieren, an denen alle alternativen Kandidaten teilnehmen können. Stimmen Sie für mich, stimmen Sie für neue, ehrliche und gerechte Wahlen.
Bis dahin will die 37-Jährige alle politischen Gefangenen freilassen und die Verfassung von 1994 wieder einsetzen. Die begrenzt die Amtszeiten des Präsidenten. Das hatte Lukaschenka für sich abgeschafft. Dieser Applaus gilt dem Staatschef. Auch Alexandra Lukaschenka ist viel in Belarus unterwegs. Auf den Videos, die das staatliche Presseamt veröffentlicht, wirken seine Auftritte staatsmännisch und gut organisiert. Er besucht Betriebe, herzt Kinder, verspricht Stabilität auch für die nächsten Jahre. Der 65-Jährige regiert das Land seit 26 Jahren. Gewaltenteilung, faire und freie Wahlen, eine freie Presse, all das gibt es unter ihm nicht mehr. Dass Frauen Anspruch auf politische Führung erheben, hat er mit Spott bedacht. Sie seien grundsätzlich nicht zu einem Amt wie dem seinen befähigt, ließ er wissen. Sein Sicherheitsapparat schüchtert ein, will Angst verbreiten. Es gibt willkürliche Festnahmen. Auf Versammlungen werden Menschen von Beamten in Zivil in schwarze Vans geschleppt. Sondereinheiten der Polizei zücken den Schlagstock. Lukaschenka warnt vor Instabilität. Auffallend häufig lässt er sich im Gespräch mit seinen Sicherheitseinheiten zeigen, sie sind wichtiger Pfeiler seiner Macht. Seine politischen Gegner planten einen Maidan, erklärt er. Der Maidan, der in der benachbarten Ukraine zum Zentrum einer Revolution wurde, steht für Machthaber wie Lukaschenka seitdem als Chiffre für Chaos und Zerfall. In Minsk und andernorts gab es in den vergangenen Wochen gegen die Festsetzung oppositioneller Proteste und dabei auch einzelne tätliche Auseinandersetzungen. Der Präsident bestärkte die Sicherheitskräfte.
Das dürfen Sie nicht zulassen. Niemand darf unsere Polizisten in ihrem eigenen Land mit Füßen treten. Sie dürfen sich unter keinen Umständen provozieren lassen, aber niemand darf sie beleidigen. Sonst kommt es noch so weit, dass wir auf Demonstranten wie im Kindergarten aufpassen werden.
Lukaschenka inszeniert sich zudem als Hüter der Souveränität seines Landes. Russland wirft er Einmischung vor. Dazu passt, dass vergangene Woche bekannt gegeben wurde, Dutzende Söldner der russischen Wagner-Gruppe seien in der Nähe von Minsk festgenommen worden. Ihre Pässe wurden ausführlich im Fernsehen gezeigt. Die Wagner-Gruppe ist dafür bekannt, ein Instrument Moskaus zu sein. Die paramilitärische Miliz soll in der Ukraine, in Libyen, dem Sudan, Syrien und anderen Ländern operieren. Und nun im Nachbarland, obwohl doch beide in einer Union eng miteinander verbunden sind? Es gibt viele Ungereimtheiten. Möglich ist, dass der belarussische Präsident die Geschichte inszenieren ließ. Das könnte ihm Stimmen von denen bringen, die nun um die Eigenständigkeit und den Frieden im Land fürchten. Das Beispiel der Ukraine steht ja allen vor Augen. Denn Alexander Lukaschenka hat auch Anhänger. Sie sind nicht leicht zu finden, viele möchten nicht in der Öffentlichkeit sprechen. Aber das russischsprachige Medium Medusa hat mit Unterstützern gesprochen. Zum Beispiel mit Dimitri, 25 Jahre alt, der als Fahrer in einem staatlichen Unternehmen arbeitet.
Unter Lukaschenko fühlen sich meine Familie und meine Angehörigen nicht schlecht. Alle haben die Möglichkeit zu arbeiten, einen grundsätzlich anständigen Lohn zu bekommen, sodass es zum Leben reicht. Man kann sogar etwas zurücklegen für den Urlaub im Ausland am Meer. Ich war im vergangenen Jahr in Italien. Oppositionsmedien sagen, wir hätten niedrige Löhne. Also, ich arbeite als gewöhnlicher Fahrer und verdiene monatlich umgerechnet etwa 300, 350 Dollar. Alle haben ein Auto, eins oder sogar zwei.
Wie viel Rückhalt der amtierende Präsident wirklich hat, kann nicht eingeschätzt werden, weil es keine unabhängigen Umfragen gibt. Unbekannt ist auch, wie die Corona-Pandemie das Land wirklich getroffen hat. Der Präsident hat die Gefahr stets heruntergespielt. Weil er es so wollte, wurden Kontaktbeschränkungen nie flächendeckend durchgesetzt. Lukaschenka überraschte vor wenigen Tagen.
Verehrte Freunde, ich bringe Entschuldigungen.
Verehrte Freunde, ich bitte um Entschuldigung für meine Stimme. In der letzten Zeit musste ich sehr viel reden. Aber das Erstaunlichste ist, Sie treffen heute einen Menschen, dem es gelungen ist, das Coronavirus zu überstehen, ohne im Bett zu liegen. Das ist der Befund meiner Ärzte. Ohne Symptome. Wie ich sagte, 97% der Bevölkerung bei uns überstehen die Ansteckung ohne Symptome. Und Gott sei Dank bin auch ich Teil dieser Kohorte.
Dass der Präsident Statistiken nennt, die keiner Wissenschaft standhalten, ist lang bekanntes Muster. Dass es bei der heute beginnenden Stimmabgabe und am Wahlsonntag selbst zu Fälschungen kommen wird, wäre ebenfalls keine Überraschung. Aber anders als in den vergangenen Jahren scheint die Stimmung von immer mehr Menschen sich gegen den Präsidenten zu wenden.
Wir sind so müde, in einer so unfassbaren Diktatur zu leben. Mehr als die Hälfte meines Lebens. Und dabei ist uns ja klar, wie es eigentlich sein müsste. Wir sind ja Europäer, gebildet und klug.
Das sagt Anna Severinitz. Sie ist Lehrerin und Schriftstellerin. Kurz zuvor hatte sie ein Gedicht über den Präsidenten gepostet. Und ihr Vertrag an einer staatlichen Schule wurde daraufhin nicht verlängert. Sie wird nun ab September in einer privaten Schule in Minsk unterrichten. Warum sie diesen Aufruf nicht schon vor anderen Wahlen verfasst hat?
Tatsächlich aus Blödheit. Auf der einen Seite hatte ich nicht so eine innere Kraft. Ich fand keine Worte, kein inneres Pathos. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich nie das Gefühl, dass wir, die zum Protest neigenden Belarussen, in der Mehrheit sind. Wir sind immer sehr lange sehr geduldig.
Zur Kundgebung von Svetlana Tichanowskaja vor wenigen Tagen in Minsk kamen übrigens 65.000 Menschen. Viele schwenkten die früher gebräuchliche weiß-rot-weiße Landesfahne. Sie steht für die Erinnerung an freiere Zeiten. Viele Exil-Belarussen, die aus politischen Gründen geflohen sind, leben in Polen und kritisieren von hier aus Lukaschenkos Politik. So wie der Blogger Niechta und der Fernsehsender Belsat, der erste Fernsehkanal, der vom Regime in Belarus unabhängig ist. Peter Sawicki hat sich in Warschau auf Spurensuche begeben.
Alexei Dzikawicki schreitet zügig eine schmale Treppe hinunter. Durch den türkisfarbenen Boden und die beige-gelben Wände wirkt es, als führe er durch einen Behördenflur. Tatsächlich entsteht hier im Herzen Warschaus journalistische Arbeit, und zwar aus belarussischer Produktion. Dzikawicki ist stellvertretender Chefredakteur des TV-Senders Bielsat. 2001 ist er aus seiner Heimat geflohen. Er wurde als politischer Flüchtling anerkannt. Mittlerweile ist er auch polnischer Staatsbürger. Das erlaubt ihm, wieder relativ sicher nach Belarus zu reisen. Der Mit-40er zeigt eines der Studios. Es misst kaum mehr als 20 Quadratmeter. Kamera, Pult, Scheinwerfer passen hinein, viel mehr nicht. Dass der Sender mit wenig Platz auskommen muss, leugnet der Fernsehjournalist nicht. Inhalte, sagt er, seien ihm aber wichtiger.
Das ist der de facto erste unabhängige Fernsehkanal, der auf Belarussisch sendet. Und das muss man hervorheben, denn fast alle Staatsmedien in Belarus senden auf Russisch. Aber das ist die Sprache eines fremden Landes. Belsat gibt es seit 2007. Er ist die Antwort auf eine Bitte unabhängiger belarussischer Stimmen aus Gesellschaft, Kultur und Medien, die keine Möglichkeit hatten, ihre Standpunkte im Fernsehen zu äußern.
Кампанія політична, деуборочна. Олександр Лукашенко наказав битву за урожай.
17 Stunden am Tag sendet Bielsat TV. Derzeit oft über den Wahlkampf der Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja, deren Ehemann, der selbst antreten wollte, in Haft ist. Neben Nachrichten gibt es bei Bielsat auch Sendungen zu Geschichte und Kultur. Verfolgen kann man sie online und über Satellit. Das sei wichtig, betont Alexei Dzikawicki, wenn die Regierung in Minsk mal das Internet abschaltet. Es gibt Außenbüros in einigen europäischen Städten, darunter Brüssel. Dazu zahlreiche Reporter in Belarus selbst. Koordiniert wird aber alles in Warschau. Fernsehjournalismus im Exil also. Das Budget stellt vor allem der polnische Staat. Bielsat ist an den öffentlichen Sender TVP angegliedert, dessen Räume er außerdem nutzt. Wie autonom kann Bielsat unter diesen Umständen sein? Und wie viel Aktivismus steckt in einem Sender, der sich als Gegengewicht zu staatlichen belarussischen Medien präsentiert? Vize-Chefredakteur Dikawitzki antwortet entschlossen.
Als ich hier einen Job angeboten bekam, sagte ich, dass ich keine Telefonate von oben akzeptieren werde. Und glauben Sie mir, bis heute hat mir niemand aus dem Außenministerium Anweisungen erteilt. Wir haben das Glück, dass wir Dinge machen können, die uns notwendig und wertvoll erscheinen. Natürlich haben wir unsere Prinzipien. Wir sind für die belarussische Sprache, für Demokratie und freie Wahlen in Belarus. Aber wir rufen nicht zur Revolution auf.
Dennoch sei die Arbeit oft mühsam. Dikawitzki nennt ein Beispiel. Wenn sich die Redaktion in Warschau länger im Voraus zu einem Live-Gespräch mit Experten in Minsk verabredet, kann es passieren, dass deren Telefon blockiert wird, weil sie vorher abgehört wurden. Oft entstehen Live-Sendungen bei Bielsat deshalb spontan. Hinzu kommt, der Sender hat in Belarus bis heute keine Akkreditierung. Die Reporter vor Ort arbeiten somit formal gesehen illegal. Das hat Folgen, erzählt Alexei Dikawitzki. Neben Beschattungen durch die Polizei und zeitweiligen Festnahmen auch finanzieller Art.
Wir haben bisher mehr als 100.000 Dollar an Geldstrafen gezahlt. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben aber sehr mutige und kreative Leute. In Belarus kann man als Journalist entweder für die Staatspropaganda oder für freie Medien arbeiten. Für viele ist die Arbeit bei Staatsmedien nicht vereinbar mit ihrem Berufsbild. Vielleicht könnten sie anderswo genauso viel verdienen wie bei uns. Aber wie soll man da ruhig schlafen?
Ein Ausschnitt aus einem Film, der auf YouTube bisher fast 3 Millionen Mal aufgerufen wurde. Produziert wurde er vom Blogger Niechta im Oktober 2019. Belarussische Behörden haben den Film als extremistisch eingestuft. Die Straftaten Lukaschenkas heißt die Doku und sie zeichnet akribisch den Werdegang des Machthabers nach. Gezeigt wird, wie sich Belarus ab 1994 unter Lukaschenka zum autoritären Staat entwickelt. Außerdem werden Details aus seiner Biografie erwähnt. Unter anderem ist von einem geheimen psychiatrischen Gutachten aus den 1970ern die Rede. Lukaschenka diente damals im sowjetischen Grenzschutz, als ihm eine Persönlichkeitsstörung attestiert wurde, die Symptome wie Aggressivität und eine Neigung zum Machthunger hervorruft, wie es im Film heißt. Der Autor empfängt in einer Warschauer Altbauwohnung, wo er Räume einer Stiftung nutzt. Szczepan Pucila ist Anfang 20, in Belarus aber seit Jahren eine Berühmtheit. Unter dem Pseudonym Niechta produziert er seit 2015 kritische Webvideos über Lukaschenka, mittlerweile mit 4 Mitstreitern. Allerdings derzeit nur von Polen aus.
Wir können mit unserem Projekt nicht in Belarus tätig sein. Die Behörden würden es unterbinden, weil wir die Wahrheit zeigen. Für die Staatsmacht ist das ein Verbrechen. Kurz vor den Wahlen sitzen die meisten belarussischen Blogger im Gefängnis. Uns würde es bestimmt genauso gehen, wenn wir in der Heimat geblieben wären.
Pucila ist vor 5 Jahren zunächst fürs Studium nach Polen gekommen. Nachdem 2018 seine Wohnung in Belarus durchsucht worden war, beschloss er, vorerst in Polen zu bleiben, aus Sorge vor einer Festnahme. Seine Eltern sieht er meist über Skype. Ein paar Mal haben sie ihn in Warschau besucht. Handwerklich ähneln die Webvideos von Niechta denen anderer internationaler YouTuber. Es sind zügige Abfolgen von Video- und Fotoschnipseln, zumeist mit Musik unterlegt. Oft zu sehen sind Auftritte von Präsident Alexander Lukaschenka, die von einem Aufsprecher spöttisch kommentiert werden. Doch obwohl die Videos auch unterhalten sollen, in erster Linie, betont Szczepan Pucila, sollen sie informieren. Wie in diesem Kurzfilm, in dem es um den Kauf eines Privatjets durch Lukaschenka geht, mutmaßlich für einen seiner Söhne. Regelmäßig thematisiert Niechta auch Alltagsprobleme der belarussischen Bevölkerung, etwa die niedrigen Löhne oder Schikanen gegen Kleinunternehmer.
Das Material für unsere Filme liefern unsere Abonnenten. Man kann also sagen, wir haben etwa 350.000 Quellen in ganz Belarus. Das sind die unterschiedlichsten Menschen, Verkäufer in Geschäften, Mitarbeiter von Behörden und sogar von der Miliz. Diese Bandbreite ist für uns ein Beleg, wie groß die Unzufriedenheit im Land ist und dass wir uns in einer historischen Situation befinden.
Puzila beeindrucken die derzeitigen Kundgebungen im Land, ebenso die Kampagne von Oppositionskandidatin Tichanowskaja. Ob sie einen Wandel herbeiführen kann, weiß er nicht. Er geht davon aus, dass es bei der Wahl wieder Manipulationen geben werde. Doch dann, meint Puzila, dürften die Proteste weitergehen. Und wenn etwa Staatsbedienstete ihre Arbeit niederlegen würden, bekäme die Regierung ernsthafte Probleme. Puzila glaubt, dass so viele Menschen wie noch nie Änderungen wollen. Nicht zuletzt junge Belarussen. Ihnen habe der Staat nichts zu bieten.
Es gibt keine ernsthaften Perspektiven. Die Regierung sagt zwar, dass Bildung in Belarus kostenlos sei. Das stimmt so aber nicht, denn man muss dafür systemtreu sein. Außerdem ist nach dem Studium eine zweijährige Arbeit in einer Staatsfirma Pflicht, unter sehr schlechten Bedingungen. Man ist da also eher Sklave als Angestellter.
Mehr als 25 Jahre unter Alexander Lukaschenka, ergänzt der Blogger, seien für viele deshalb genug. In den Redaktionsräumen des TV-Senders Bielsat erzählt Alexei Dzikawicki weitere Episoden. An der Wand hängt ein Foto von Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexievich mit persönlicher Widmung. Als sie 2015 in Stockholm die Ehrung entgegennahm, so Dzikawicki, habe Bielsat als einziger belarussischer Sender darüber berichtet. Wegen ihrer Kritik an Präsident Lukaschenka hätten staatliche Medien Alexievich praktisch ignoriert. Für Dzikawicki ein weiteres Beispiel, warum immer mehr Menschen die Verhältnisse in ihrer Heimat leid sind. Er befürchtet, dass die Regierung auf die aktuellen Kundgebungen notfalls auch mit Waffengewalt reagieren könnte. Dennoch glaubt er, dass die Proteste das Land verändern werden. Viele Belarussen hätten ihre Furcht vor der Staatsmacht abgelegt. Ohnehin, meint Dzikawicki, könne ein solches System nicht von ewiger Dauer sein und verweist auf die zahlreichen Belarussen, die bereits ausgewandert seien.
Dieses Narrativ, dass Belarus eine Insel der Stabilität ist, immer weniger Menschen glauben daran. Die meisten verlassen das Land nicht wegen politischer Repressionen, sondern weil es sich dort nicht mehr leben lässt. Und das ist die größte Gefahr für Belarus. Hunderttausende Menschen gehen weg. Sie werden geradezu aus dem Land geschubst. Vor 10 Jahren waren es noch nicht so viele. Das ist eine der großen Sünden von Alexander Lukaschenko.
Ob das reicht, um tatsächlich einen Wandel einzuleiten, wir werden sehen. Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um eine der brutalsten Kolonialherrschaften der Geschichte. Belgien beutete bis 1960 den Kongo nicht nur aus, sondern nahm auch billigend in Kauf, dass die Hälfte der Bevölkerung daran starb. Erst seit kurzem mehren sich die Stimmen, die eine Aufarbeitung und Wiedergutmachung von Belgien fordern. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.